Wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie begonnen im Advent, die uns so begleitet an diesen vier Adventssonntagen jetzt. Die heißt Frauen, die Geschichte schrieben. Und auf der Zielgeraden dieses Jahres im Advent, so auf Weihnachten hin, wollen wir diese Frauen in den Blick nehmen, die im Stammbaum von Jesus genannt werden. Und uns einfach mal diese Frage stellen, warum stehen die eigentlich in diesem Stammbaum von Jesus Christus drinnen? Haben sie es verdient, da drin zu stehen? Und was drückt ihr Leben über die große Gnade Gottes aus? Und ich möchte uns zum Beginn dieser Predigt als allererstes mal diesen super, super spannenden Bibeltext vorlesen, der uns in dieser Reihe begleitet. Das ist der Start des Neuen Testaments in Matthäus Kapitel 1, die ersten 17 Verse. Da stecken also ganz viele Namen drinnen. Ja? Und das möchte ich euch jetzt mal vorlesen und ich bitte euch nicht einzuschlafen. Jesus Christus, also Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak der Vater Jakob, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs Davids. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater Rehabeams, Rehabeam der Vater von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Osia, Osia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon und Amon von Joschia. Joschia war der Vater Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Joachins. Shealtiel war der Vater von Zerubbabel. Zerubbabel der Vater von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Asor, Asor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleasar, Eleasar von Mattan und Mattan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abrationen und von der Aktionen von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung von Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Alle noch wach? Sehr gut. Ein paar Zungenbrecher hier drinnen. Ja. Das ist Gottes Wort in Matthäus 1. Ja. Wow, ein mega spannender Text, oder? So viele Namensvorschläge, wenn du gerade auf Namenssuche für dein zukünftiges Kind bist. Ja? Ein Freund von mir, der hat zu diesen Texten in der Bibel gesagt, ja, das liest sich ja genauso spannend wie das Telefonbuch von Israel. Ja? Alles klar, Telefonbuch lesen, das ist irgendwie nicht so wirklich spannend. Aber warum steht dieses Namensregister jetzt eigentlich in der Bibel drinnen? Wir bereiten uns dieses Jahr auf eine ein bisschen ungewöhnliche Art und Weise auf Weihnachten vor, indem wir uns diesen Text hier anschauen, der ehrlich gesagt erstmal total langweilig ist. Diese lange Liste von Namen, wo wir ganz oft, wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Bibel alleine lesen, so weiterblättern, ne? Und sagen, so jetzt lassen wir was Spannendes kommen hier. Steigen wir doch einfach direkt ein in die Weihnachtsgeschichte, brauchen wir doch nicht lesen hier diesen Stammbaum. Aber warum hält es Matthäus, der Jesus-Biograf, eigentlich nicht für überflüssig und für Zeitverschwendung? Ja, also wenn ich ein Buch schreiben würde, ich würde es irgendwie spannend beginnen lassen, ja, und nicht langweilig. Warum packt Matthäus diese ganzen Namen auch noch direkt an den Anfang seines Evangeliums, bevor er dann zur Geburt von Jesus kommt und zu diesen ganzen weihnachtlichen Dingen? Er hat gute Gründe dafür und ich möchte sie euch heute gerne zeigen. Ja, viele Menschen, auch viele von uns, haben ihr Leben lang gehört, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Ja, es war einmal, vor langer, langer Zeit. Und ich glaube, das hat sich tief eingeprägt, auch in unser kulturelles Gedächtnis, auch unseres ganzen Landes. Dass viele sagen, ja, wenn wir die Bibel lesen, ja, das sind doch Legenden, das sind doch Märchen. Ja, es war einmal vor langer, langer Zeit. Und deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn auch manche von uns heute Morgen sagen würden, dass da überhaupt was Vertrauenswürdiges und Wahres drin steckt. Und wenn das bei dir so ist, dann darfst du wissen, du darfst diese Zweifel hier bei uns in der Mitte stellen, weil das total gut ist. Also es ist was total Menschliches zu zweifeln, wenn man nachdenkt und diese Dinge auch auszusprechen. Und gleichzeitig möchte ich uns heute Morgen darauf hinweisen, dass Matthäus sein Evangelium nicht beginnen lässt mit den Worten »Es war einmal«, sondern er sagt, diesen Jesus, über den ich euch gleich 28 Kapitel lang berichten werde, ja, den verorten wir in der Geschichte. Der war ein Mensch von Fleisch und Blut und der hatte einen Stammbaum. Ja, wir würden heute sagen, der hatte eine Geburtsurkunde. Ja, wir halten nicht mehr ganz so viel von Stammbäumen. Das ist ein bisschen mühsam, da 14 mal 14 mal 14 Generationen zurückzuforschen, wo ich eigentlich herkomme. Aber wir alle haben eine Geburtsurkunde und genauso ist es bei Jesus. Wir können nachverfolgen, in welche Familie er hineingeboren wurde. Und wir steigen jetzt tiefer ein in diesen Stammbaum und wir beschäftigen uns ganz besonders mit vier Frauen, die da drin vorgekommen sind. Vier Frauen, die in diesem Stammbaum eigentlich gar nicht drinstehen sollten. Wo wir sagen würden, die passen da nicht so wirklich hinein. Aber es sind Frauen, die Geschichte schrieben. Und ich möchte heute gemeinsam mit euch zwei Schritte gehen. Der erste Schritt ist, dass wir diesen Stammbaum mal so als Gesamtes angucken. Und in dem zweiten Schritt möchte ich mir mit euch dann heute eine Frau angucken, die den schönen Namen Batseba trägt. Und wir lernen aus diesem Text heute mal mindestens zwei Sachen. Das erste ist, dass Jesu Geburt Gottes wahr gewordenes Versprechen ist. Und das zweite, dass Jesu Geburt uns Gottes atemberaubende Gnade zeigt. Und um diesen Stammbaum so ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir eigentlich mal die ganz großen Linien des Alten Testaments uns vor Augen führen. Ja, Matthäus, er beginnt diesen Stammbaum ganz am Anfang mit den Worten in Vers 1, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Also Matthäus, er redet nicht nur von Jesus, sondern er redet von Jesus Christus. Und Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern es ist sein Titel. Ja? Christus bedeutet Messias, es bedeutet Gesalbter. Und das ganze Alte Testament, es ist voll davon, dass ein König kommen wird, ein Retter, ein Gesalbter, ein Messias, der das Volk retten wird aus aller Bedrängnis und diese Welt zu einem neuen Ort machen wird. Das war die Verheißung des Alten Testaments. Und ich würde behaupten, die meisten von uns, ganz egal eigentlich, ob wir uns als gläubig bezeichnen oder nicht, wir haben diese tief sitzende Hoffnung in uns, dass wir uns auch einen Erlöser wünschen. Einen Weltverbesserer, weil wir alle intuitiv in uns drin merken, also irgendwie ist diese Welt nicht so gut und ist mein Leben nicht so gut, wie es eigentlich sein könnte. Ich habe vor längerer Zeit schon mal einen Artikel gelesen über Steve Jobs, den Gründer von Apple. Und dieser Artikel ist kurz nach seinem Tod damals erschienen und bezeichnet wurde, von vielen gesehen wurde als einen Weltverbesserer. Und dann steht da aber in diesem Artikel, und das fand ich sehr spannend, was sagt es aus, Steve Jobs ernsthaft als einen zu bezeichnen, der die Welt zu einem besseren Ort gemacht hat? Es sagt viel über die Menschen, die das tun. Okay, es sagt ganz viel über uns Menschen aus. Es zeigt uns nämlich, dass viele von uns manchmal krampfhaft und manchmal vielleicht verzweifelt, aber immer sehr sehnsüchtig hoffen auf etwas, was diese Welt besser macht. Und dann ist es eben mal Steve Jobs, mal Angela Merkel, mal irgendjemand sonst, ja, den es gibt. Und Matthäus, er sagt, indem er sein Evangelium schreibt und diesen Stammbaum da hineinnimmt, seinen Erstlesern, und er sagt uns heute eigentlich genau dasselbe: Leute, ihr müsst nicht mehr suchen, okay? Ihr braucht nicht mehr länger warten. Ihr braucht nicht mehr eure Hoffnung in irgendeinen Menschen hineinprojizieren, sondern der Messias, sagt Matthäus, er ist da, er ist schon gekommen. Und er schreibt hier ganz am Anfang in seinem ersten Vers diesen Satz: Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. David und Abraham, zwei ganz prominente Figuren im Alten Testament, zwei Menschen, denen Gott, wenn man ihre Geschichten mal liest im Alten Testament, ehrlich gesagt unglaubliche Verheißungen und Versprechen gegeben hat. Abraham und seine Frau, die waren kinderlos, und sie waren schon viele Jahrzehnte kinderlos. Und als Abraham jetzt im jugendlichen Alter von 75 Jahren ist, kommt Gott zu ihm und er gibt ihm die Verheißung, dass er ihn zu einem unglaublich großen Volk machen wird. Er verspricht ihm damit: Du wirst einen Nachkommen bekommen. Jahre vergehen, und irgendwann sagt Abraham zu Gott: Was ist los? Hast du mich vergessen, Gott? Was ist mit deinem Versprechen? Ja, was ist mit deiner Verheißung an mich? Und ehrlich gesagt, nachkommenstechnisch wird das ja jetzt nicht unbedingt leichter. Und irgendwann sagt Gott: Jetzt ist die Zeit gekommen. Und er gibt Abraham und Sarah in hohem Alter einen Sohn, den Nachkommen Abrahams, Isaak, der auch hier in unserer Liste vorkommt. Aber eigentlich geht es nicht um Isaak, sondern eigentlich sagt Matthäus, der Sohn Abrahams, der ultimative Sohn Abrahams, das ist Jesus Christus, der ganz am Ende kommt. Jesus ist der Sohn Abrahams. Und dann geht es hier aber auch noch um den Sohn Davids. Und David, er war ein großer König in Israel gewesen. Und auch ihm hat Gott ein unglaubliches Versprechen gegeben. Ich lese uns das vor aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 7. Da steht: Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, ja, also wenn du schon tot bist, dann will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen, der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen. Einen Retter, einen Messias, und zwar einen, der nicht nur so ein Weltverbesserer für ein paar wenige ist, so wie Jobs das war, ja, die sich halt irgendwie die Produkte von Apple leisten können. Gott verspricht auch nicht so einen Retter, der einfach mal kurzfristig nur für 4 Amtszeiten die Verantwortung trägt, wie Angela Merkel, und man sich danach dann fragt, okay, was ist eigentlich von all dem Guten geblieben am Ende? Sondern Gott verheißt einen Retter einer ganz anderen Dimension. Die Geburt von Jesus zeigt, dass Gott ein Gott ist, der seine Versprechen hält, der seine Versprechen am Ende wahr macht. Ja, und auch wenn es hunderte von Jahren dauert, Gott hat ein ganz besonderes Timing. Abraham sagt: Gott, was ist los? Hast du mich vergessen? Ja, waren das alles nur leere Worte? Und David, er hat auch die Erfüllung von seinem Versprechen, wenn überhaupt, dann nur aus der Ferne gesehen, aber nicht im eigentlichen Sinne. Und interessant ist dann auch, wo die Geschichte des Alten Testaments zu Ende geht. Es hört auf mit einem Prophetenbuch, das Maleachi heißt. Und dann ist das Kapitel des Alten Testaments erstmal geschlossen. Und es ist so, wie wenn Gott 400 Jahre jetzt schweigt. Ja, es ist sozusagen göttliche Funkstille. Da passiert nichts in Israel. Sie haben diese mega riesige Hoffnung, dass ein Retter kommen soll, dass jemand kommen soll, der alles besser machen wird, der sie erlösen wird. Aber sie hören nichts. Da ist Funkstille, da ist Dunkelheit. Und ich glaube, wenn ich mir dieses Gefühl vor Augen fühle, das die Juden damals hatten, dann verstehe ich auch besser, in was für einer Situation sie da drin waren, dass sie gefragt haben, Gott, geht da noch was? Wo ist denn dieser Retter? Was ist hier los? Und ich glaube, auch einige von uns, wir stehen immer wieder in dieser Gefahr, dass wir unsere Hoffnung aufgeben und unser Vertrauen verlieren. Ja, Gott hat uns grandiose Versprechen gegeben, dass er bei uns ist, dass er uns bewahrt, dass er uns zum Ende durchbringt. Er sagt uns sogar, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge am Ende zum Besten dienen werden. Und dann kommt es uns aber trotzdem manchmal in unserem Leben so vor, als ob Gott seine Versprechen nicht einlöst. Zumindest nicht nach meinem Zeitplan, zumindest nicht nach meinen eigenen Vorstellungen. Und dann kann es schon mal so sein, dass ich mich so fühle, als ob ich gerade in dieser 400-jährigen Zeitspanne lebe, in der Gott einfach nicht mehr spricht. Dass Gott ganz weit weg ist und dass es sich für mich vielleicht so anfühlt, als ob alle seine Versprechen einfach nur verpufft sind, die er mir gegeben hat. Das ist die Situation, die wir hier wahrnehmen müssen, wenn wir uns mit diesem Stammbaum beschäftigen. Wenn ich das Gefühl habe, dass Gott in meinem Leben das, was er mir versprochen hat, nicht hält, dann bin ich auch versucht, die Ziele meines Lebens, die mir wichtig sind, auf eigene Faust zu verfolgen. Ja, und dann werde ich vielleicht auch Dinge tun, von denen mir die Bibel sagt, ich soll sie besser nicht tun. Wenn sich jemand von Gott wegbewegt und sein eigenes Leben selbst in die Hand nimmt, dann steckt dahinter eigentlich die Haltung, Gott, wenn du dich nicht an deinen Teil des Deals hältst, dann sehe ich mich jetzt auch nicht mehr an irgendwas gebunden, was wichtig für dich ist. Und deshalb brauchen wir Weihnachten. Deshalb brauchen wir die Geburt von Jesus auch als eine Erinnerung daran. Deshalb brauchen wir diesen Stammbaum, der uns darauf hinweist, dass Gott ein Gott ist, der seine Versprechen hält. Er macht seine Versprechen wahr, auf seine Art und Weise, zu seinem Zeitplan, aber er hält sie immer. Gott hält, was er verspricht. Und als zweites tauchen wir jetzt ein in Gottes atemberaubende Gnade. Um das zu verstehen, müssen wir uns mal vor Augen führen, welche Bedeutung Stammbäume hatten, besonders in der damaligen Zeit. Ja. Ein Stammbaum, der hat eigentlich gezeigt, wer du wirklich bist. Jemand hat das mal verglichen in der heutigen Zeit mit einem Lebenslauf. Ja. Also ein Lebenslauf, der einfach zeigen soll, was du in deinem Leben schon alles so geleistet hast, was du schon zustande gebracht hast. Und manchmal, da haben wir vielleicht das Gefühl so, es hat schon manche Lebensphasen gegeben. Also vielleicht kriegen wir die ja, also wenn du ganz genau so rausradiert, ja, so unter den Teppich gekehrt. Ja, also wenn du ganz genau weißt, während Corona, da hast du im Keller deine Eltern gesessen und nur Chips gegessen und Computer gezockt, ja, dann schreibst du das nicht in deinen Lebenslauf rein. Ja, das muss da irgendwie raus. Und wir wissen auch von König Herodes, Zeitgenosse von Jesus, dass er seinen Lebenslauf hat pimpen lassen. Ja, also, dass er seinen Biografen dafür bezahlt hat, dass er Leute, für die er sich schämt, in seiner eigenen Familie da rausstreichen lassen hat. Und ihm dann gesagt hat, hey, schreib da mal andere Leute rein, das wirft ein besseres Licht auf mich. Ja? Und auch heute, ehrlich gesagt, gibt es noch ganz ähnliche Prozesse. Ja? Ich möchte euch mal was zeigen, wo ich diese Woche drauf gestoßen bin. Das fand ich ganz interessant, dass manche Leute ihren Titel und ihren Namen an andere verkaufen, damit ich halt irgendwie so ein bisschen im Leben leichter vorankomme. Ja? Und es gibt Mitglieder des historischen deutschen Adels, ja, das ist so eine Consulting-Firma, die dir die Chance bieten, wörtlich hier, bis hin zu königlichem Rang durch Annahme an Kindesstatt, also durch Adoption, einen authentischen Adelstitel zu erwerben und so dir Zugang zu den höchsten Gesellschaftsschichten zu ermöglichen. Und dann habe ich mir das mal so kurz vorgestellt. Michael Buchetmann, ja, der König von Bayern. Ja, sehe, euch gefällt das auch. Ja. Ich fand das auch nicht ganz so übel. Aber dann habe ich weitergelesen und dann habe ich gemerkt, oh, das ist so echt mit meinem Gehalt, uiuiui, nee. Naja, ich habe es dann wieder verworfen, den schönen Gedanken. Der Punkt ist, es gibt wohl Leute, die sagen, ich muss meinen Stammbaum irgendwie aufpolieren. Und die geben einen Haufen Geld dafür aus, um das zu machen, um so einen Adelstitel zu kaufen. Und wenn wir das mal realisiert haben und das mal verstanden haben, dann ist es noch erstaunlicher und ehrlich gesagt noch überraschender, was Matthäus hier macht in seinem Stammbaum, den er schreibt über das Leben von Jesus. Dass Matthäus sagt, in meinen Jesus-Stammbaum, da nehme ich jetzt 4 Frauen mit hinein. Und das war in der damaligen Zeit komplett ungewöhnlich. Frauen hatten keine Rechte, Frauen hatten keinen Einfluss. Ihr Wort galt quasi nicht vor Gericht. Und nur in ganz wenigen antiken Stammbäumen gab es überhaupt Frauen, nur in Ausnahmefällen. Und Matthäus, der setzt jetzt aber noch einen drauf und sagt, ich nehme da aber nicht nur irgendwelche Frauen mit hinein, sondern ich nehme da Frauen mit hinein, die einen recht zweifelhaften Ruf sogar noch haben. Das sind Frauen, für die hätte niemand auch nur einen Cent ausgegeben, um die in seinen Stammbaum hineinschreiben zu lassen. Ja, wir haben hier mindestens 3 Frauen, die waren gar keine Israelitinnen. Tamar und Rahab, die kamen aus Kanaan, und Ruth, die kam aus Moab. Das waren Heiden, die hätten nicht mal an einem israelitischen Gottesdienst teilnehmen dürfen. Und dann sind das Frauen, einige von ihnen, sie waren besonders im sexuellen Bereich auf echten Abwegen unterwegs. Ja, Tamar, die bekommt ein Kind durch Inzest mit ihrem Schwiegervater. Und die Rahab, das hat uns letzte Woche der Benny schon ausgeführt, die war die Prostituierte in Jericho. Und Bathseba, sie ist berühmt geworden durch den Ehebruch mit David. Ja, also vergesst irgendwelche Filme und Serien auf Netflix heute mit irgendwelchem komischen Kram, ne, moralisches, unmoralisches Durcheinander. Das gab's schon immer. Ja. Von ganz Anfang an ist uns das hier alles beschrieben. Und wir gucken jetzt nochmal rein in diesen Stammbaum und dann können wir uns vielleicht ansatzweise vorstellen, warum das schockierend und provokant gewesen sein muss, gerade für die ersten jüdischen Leser, die das hier gelesen haben. Dass Matthäus sagt so, hier ist mein Evangelium, fangt mal an zu lesen, ja, und dann gleich in den ersten Zeilen, bam, diese 5 Frauen, wo jeder damals wusste, was dahinter steckt. Matthäus sagt, Jesus Christus, der Messias, er ist nicht nur gekommen, um getrennte Sünder mit Gott wieder in Verbindung zu bringen, sondern er stammt sogar von ihnen ab. Er stammt sogar von ihnen ab. Von seiner menschlichen Abstammung her ist Jesus Christus entstanden durch den Inzest von Tamar und durch die unrechtmäßige Beziehung von David mit Bathseba. Sonst wäre Jesus Christus daraus nicht entstanden. Und das ist krass. Das ist krass, wenn man sich diese Linien anschaut. Und jetzt ist euch vorhin vielleicht aufgefallen, beim Hören dieses Textes, als ich den vorgelesen habe, dass Bathseba die einzige Frau ist, deren Name Matthäus gar nicht nennt. Und bei uns gehen gleich wieder so die roten Lampen an und wir denken, hey, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch keine Gleichberechtigung. Ja, das ist doch frauenfeindlich, Matthäus. Was machst du hier eigentlich? Kannst sie doch nicht reduzieren auf den Namen ihres Mannes. Das geht doch nicht. Aber dass Matthäus hier sagt, das ist Urias Frau, das macht er nicht, um Bathseba herabzusetzen, um sie irgendwie so runterzuputzen. Sondern was er eigentlich sagen will, ist, er rückt damit König David in ein schlechtes Licht. Sie ist der Vater des Königs Davids. Ja, und ich denke mir so, wow, endlich mal ein königlicher Name. Ja, das ist gut, königliches Blut. Aber dann geht es weiter bei Matthäus und er schreibt, David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uria. Und in dem Matthäus sagt, das war die Frau des Uriah, drückt er eigentlich aus, am Anfang war das nicht Davids Frau, das war Urias Frau. Und es erinnert die Leser damals an ein ganz, ganz dunkles Kapitel in Davids Leben. Ja, bevor David König wurde, musste er fliehen vor dem verrückt gewordenen König Saul. Und er ist in der Wüste und er schart einige Männer um sich herum. Sie werden dann später genannt die Helden Davids. Und das waren Männer, die haben sozusagen ihr Leben eingesetzt und gegeben, um den David zu beschützen. Also ich sag dir, solche Freunde willst du eigentlich in deinem Leben haben, die ihr eigenes Leben für deins geben würden, wenn es hart auf hart kommt. Und einer dieser Männer war Uriah. Und deswegen können wir schon sagen, David verdankt dem Uriah sein Leben. Er hat sich für ihn eingesetzt. Irgendwann später dann wird David König. Er hat diese Situation dort überlebt, damals in der Wüste. Und er sieht die schöne Frau Urias baden und er begehrt sie und er schläft mit ihr. Und dann ist aber noch nicht Ende, sondern dann schickt er sogar noch einen Brief an die Front und lässt den Uriah töten, damit er sich seine Frau zu seiner Frau nehmen kann. Das ist so die Kurzfassung dieser Geschichte. Und Matthäus sagt, Freunde, hier ist vielleicht die prominenteste, vielleicht vom sozialen Status her, die angesehenste Person in diesem Stammbaum, David. Und der ist noch unwürdiger als all die anderen Frauen zusammen. Ja, der hat noch Schlimmeres getan als alle anderen Frauen. Der hat seinen Freund ermorden lassen, damit er sich dessen Frau unter den Nagel reißen kann. Mit anderen Worten, selbst die ehrwürdigste Person hier mit dem höchsten sozialen Status, sie hat es nicht verdient, zu Gottes Familie zu gehören. Das ist das, was Matthäus hier eigentlich ganz dick und fett anmarkert und unterschreibt. Niemand hat es verdient. Rahab nicht, Ruth nicht, Bathseba nicht, Tamar nicht und König David, der erst recht nicht. Und wisst ihr, warum all diese unmoralischen Frauen und der unmoralische König David überhaupt vorkommen, der zu Jesus hinführt? Warum kommen die hier vor? Aus genau demselben Grund, wieso du und ich ein Teil von diesem Stammbaum von Jesus sein können. Nämlich allein aufgrund der Gnade Gottes. Es gibt diesen Stammbaum bei Matthäus, der läuft auf Jesus zu. Und dann gibt es aber auch einen Stammbaum, der geht von Jesus aus, bis heute. Und wir können im Glauben an Jesus Christus ein Teil von diesem Stammbaum sein. Allein aufgrund der atemberaubenden Gnade Gottes, nicht aufgrund von irgendeiner Leistung. Und wir können genauso Teil von diesem Stammbaum sein wie Rahab, wie Tamar, wie Ruth, wie Bathseba, wie König David. Aus Gnade, weil es ein unverdientes Geschenk ist, wofür ich nichts tun kann. Und das bedeutet, egal wie moralisch angesehen du bist, ja, wie sehr du dein Leben auf der Reihe hast, egal ob andere zu dir aufschauen oder auf dich herabblicken, egal was dich aus deiner Vergangenheit vielleicht noch verfolgt, egal ob du in einer ganz heilen Welt lebst oder in tiefem Zerbruch, Matthäus sagt uns hier, du bist angewiesen auf die atemberaubende Gnade Gottes. Das ist die Botschaft hier. Jesus, er hat durch seine Geburt, durch sein sündloses Leben, durch seinen stellvertretenden Tod für uns dafür gesorgt, dass wir Teil von Gottes Familie sein können. Ein Teil von diesem königlichen Stammbaum, genauso wie David und Bathseba und all die anderen. Und ich habe die große Hoffnung, dass wenn wir uns dieses Jahr im Advent damit beschäftigen, dass uns das ganz neu ergreifen kann, wie Gott uns einlädt in seine Geschichte, in seinen Stammbaum hinein, weil es so viele Menschen schon vor uns gab, die auf solchen Abwegen, dass Gott seine Versprechen hält. Immer. Es geht um Gottes Gnade, die atemberaubender und grenzenloser und lebensverändernder ist, als wir das je gedacht haben. Ich bete noch gemeinsam mit uns. Lieber Vater, großer Gott, ich danke dir für diesen Stammbaum, den du uns geschenkt hast im Neuen Testament, der ein Hinweis, ein Fingerzeig darauf ist, dass du mit jedem Menschen auf dieser Erde hier eine Geschichte schreibst. Ich danke dir dafür, dass wir sehen dürfen, wie viele du zu dir gerufen hast und ihre krummen Linien gerade gemacht hast und sie sogar ein Teil sind von deiner Geschichte, aus denen dein Sohn Jesus Christus abstammt. Ich möchte dich bitten, dass wir daraus erkennen und sehen dürfen, dass deine unverdiente Gnade uns erreicht, auch heute noch, und dass deine Liebe zu uns unbegreiflich weit und groß ist und es nicht von unseren Leistungen abhängt. Danke, dass du uns immer wieder neu an diesen Punkt führst und zeigst, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf deine große Gnade und Güte. Und ich möchte dafür beten, dass du uns weite Herzen schenkst und wir ja diese Botschaft in unsere Herzen einmassieren dürfen und das immer wieder neu erkennen dürfen, dass du derjenige bist, der auf uns wartet, der uns einlädt in seinen Stammbaum hinein, in seine Geschichte hinein, ein Teil von deiner Familie zu werden. Hab von Herzen Dank dafür. Amen.